Herzlich willkommen zum Vox Podcast Nummer 83. Mein Name ist der Tommy und heute nur in der Runde der Jan zu Gast.
Hallo, hallo
Jan.
Hallo.
Jawohl. Fangen wir mit dem Rückblick an, vergangene Woche. Pendeln wir gleich auf Schwergewicht Joseph Parker gegen Keith Thompson. Der Kampf in den USA endete in der dritten Runde durch K.O. für Joseph Parker. Das Ergebnis eigentlich wenig überraschend, ein weiterer Aufbaukampf. Du hast den Kampf gesehen, Jan.
Ja, es war halt, er sah halt gut aus. Der Gegner ist halt auf keinen Fall in seiner Klasse gewesen. In der dritten Runde hat dann halt so nach ungefähr 2 Minuten das erste Mal am Boden gehabt und dann 20 Sekunden vor Ende hat er dann der Kampf abgebrochen worden vom Schiedsrichter. Im Prinzip wie erwartet. Und eigentlich bleibt zu hoffen, dass der demnächst dann mal wieder bessere Gegner kämpft. Und ich glaube, ich habe auch schon gesehen, der soll demnächst wieder gegen jemanden, dem ich gerade nicht mehr weiß, seinen Pazifik-Titel irgendwie verteidigen.
Das ist genau, gegen Sherman Williams. Sein Papa Heavyweight Title und den WBO Oriental Heavyweight Title in Neuseeland. Soll das in Auckland stattfinden am 16. Oktober.
Ja, das ist ja, also für ihn ist das ein weiterer richtiger Schritt in die richtige Richtung, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Sherman Williams, ich meine, der hat logisch von 52 Kämpfen, ja, 13 im Endeffekt verloren, aber man muss bedenken, von seinen 13 Niederlagen ist er nur einmal K.O. gegangen. War mit Helenius im Ring, ist mit ihm über die Runden gegangen. Mit dem alten Holyfield war er im Ring. Mit Manuel Char ist er über die Runden gegangen. Mit Chagayev. Also Taifits waren schon echt, also namhafte Gegner im Rekord und ist halt hier nur einmal K.O. gegangen gegen einen sogenannten Robert Davis im Jahre 1999.
Und ich denke, das ist auch schon wichtig, dass so ein Kämpfer auch mal, also das hört sich ja schon so an, als ob der wahrscheinlich auch über die Runden dann gehen wird. Und also dass er zumindest lange
kämpfen
wird.
Das ist halt immer die
Herausforderung. Und das ist halt für so einen jungen Kämpfer, der das gerade erst wirklich lernt auf dem Business, auch wirklich natürlich die interessante Sache, dass er mal auch die Runden sieht und nicht immer nur 3-4 Runden macht.
Aber auch die Motivation irgendwie, ihn doch auszunocken und ein Ausrufezeichen zu setzen.
Ja, natürlich.
Ist halt schon für so eine Grundmotivation ist da dann natürlich schon vorhanden, wenn er nicht auf K.O. gegangen ist, dann sind die normalerweise diese Prospects meist ungeschickt. Und deswegen entstehen da auch manchmal Upsets, aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass es hier passiert. Ja. Joseph Parker ist eigentlich im Abwehrverhalten, im Defensivbereich kein schlechter Mann. Selbstverständlich ist er jetzt noch nicht auf dem großen Level getestet worden, um das wirklich komplett zu untermauern. Aber mit Williams ist auf jeden Fall jetzt ein Gegner wieder, der wo das Ganze halt ansteigen lässt und ansteigen lässt. Also man geht hier wirklich Schritt für Schritt und Williams ist jetzt wirklich nicht ein so großer Cherry-Pick. Ist wirklich in Ordnung.
Okay.
Des Weiteren auf der Karte Vasilisa Glatzkow gegen Derek Rossi. Glatzkow zuletzt über seinen Sieg gegen Tomasz Adamek wieder im Ring gegen Derek Rossi. Am Ende des Tages nur eine MD für Glatzkow. Persönlich überrascht bin ich schon. Hätte mir schon gedacht, dass eventuell über die Runden gehen kann. Glatzkow ist jetzt nicht so der große Puncher. Aber gegen Rossi eine MD, Jan, das ist schon wirklich.
Ja,
wenn man die halt Ansprüche ganz nach oben hat, dann muss man eigentlich. Ja, dann muss man im Endeffekt Rossi einfach.
Ich meine, da kann man ja auch erstmal vermuten. Also, ich habe leider den Kampf nicht gesehen, aber man kann bei dem Kampf ja grundsätzlich mal vermuten, dass vielleicht ein Schiedsrichter völlig daneben lag und das als unentschieden gesehen hat und die zwei anderen dann deutlich hier Wertungen gegeben haben, aber auch der zweite Punktrichter hat den Kampf dann halt mit einer Runde mehr für Glasgow gesehen und der andere hat einen deutlichen Vorteil gesehen. Das spricht jetzt nicht so wahnsinnig für ihn und also ich kann mir vor, also ich, ohne den Kampf jetzt gesehen zu haben, muss man daraus eigentlich deuten, dass er vielleicht doch nicht so gut in Form war. Anders kann ich es mir nicht erklären. Oder er ist einfach nicht so gut, wie wir glauben, dass er ist.
Ja, ich glaube, eventuell beides. Ich denke, du musst schon auf jeden Fall was auf dem Kasten haben, wenn du Adamek, ich meine, Adamek ist natürlich alt, ist lang nicht mehr so gut, aber den so zu schlagen, verdient nach Punkten, der gehört schon ein bisschen was dazu, aber dann halt natürlich so ein Kampf wie gegen Rossi, wo am Ende des Tages ziemlich eng ist, das mixt so beides ein wenig hinein, wo du sagst, dass er vielleicht ein wenig überbewertet ist und dass er gegen Rossi vielleicht aber auch ein wenig unvorbereitet, nicht gut drauf war. Tagesform ist auch natürlich immer sehr, sehr abhängig im Boxen. Tagesform muss halt immer stimmen und die werden halt im Boxen halt nicht stimmen, da hast du einen Kampf verloren. Es ist halt, im Fußball kannst du es irgendwie noch gerade biegen, aber im Boxen ist es halt schon echt schwierig. Und aber gegen Rossi, ich meine, Rossi war ja zuletzt auch, ich meine, von den letzten 5 Kämpfen irgendwie 3 verloren. Gegen Fres Oquendo, die Niederlagen innen drin, gegen Harrison in diesen Prizefighter-Turnier in der zweiten Runde K.O. gegangen. Nee, das sollte eigentlich Glatzkopf schon klarer machen. Gut, ich erst jetzt mit wortwörtlich mit dem blauen Auge davon kommen. Jetzt müssen wir mal sehen, er ist jetzt in der unabhängigen Weltrangliste auf Rang 5. Jetzt muss wirklich ein Gegner her auf Augenhöhe. Und dann kann man sehen, ob er bereit ist für eine WM, ob es nur ein Ausrutscher war jetzt gegen Rossi oder ob er vielleicht geoutet wird und als Hype dargestellt wird. Muss man sehen, deswegen wünsche ich mir einen Kampf auf Augenhöhe. Jan gibt ja genug potenzielle Gegner eventuell. Vielleicht ein Kampf gegen Steve Cunningham, könnte ich mir vorstellen. Oder gegen Ryan Jennings. Ich meine, ob die Kämpfe am Ende des Tages zustande kommen, ist die andere Frage. Aber natürlich halt gegen Gegner, die wo ebenbürtig sind. Ja, gut. Dann auf der Card war noch auf jeden Fall dieses Talent aus dem Halbschwergewicht, Vasiliy Lebykin. Der muss wirklich unfassbar gut sein. Der ist fürs Halbschwergewicht 1,92 groß, schlägt relativ viel, hat jetzt nicht die große Punching Power an sich, aber er soll wirklich, ich habe so viel von ihm noch nicht gesehen, aber viel gelesen, dass er wirklich ein ganz, ganz solider, guter Typ sein soll. Und ja, der hat auf der Karte gegen Robert Bridge durch TKO in Runde 5 gewonnen. Ja, die Amerikaner sind immer mehr auf die Osteuropäer irgendwie.
Ich meine, die ganzen Kubaner, die sie traditionell immer geklaut haben, die sind ja in letzter Zeit doch meistens eher enttäuschend gewesen.
Ja.
Sobald sie im Land von Big Mac und Cheeseburger angekommen sind.
Richtig.
Also, das ist halt so.
Ja. Gut. Dann beide im Nachbericht war noch Jeremy Belmontes gegen Abner Cotto am Donnerstag auf der Fox Fight Night. Das Ganze war von Oscar De La Hoya's Golden Boy Promotion promoted. Verlor Jeremy Belmontes, meiner Meinung nach überraschend, gegen Abner Cotto durch Split Decision. Ich habe den Kampf leider nicht sehen können, deswegen kann ich absolut nichts sagen. Ich meine, er war relativ eng laut den Scorecards. Einer hatte 95-94 für Boxer A, dann für Boxer B 94-95 und einer 96-93, also war ein recht enges Ding. Von dem her vielleicht ein Kampf, wo es jeden geben kannst. Ich müsste mir den nochmal anschauen, um da wirklich Urteil zu fällen. Jan, hast du den gesehen, den Kampf?
Nee.
Ja, okay.
Ich kann auch nichts dazu sagen.
Ja, ist jetzt auch nicht so die interessante Nummer. Wir haben es halt im Vorbericht irgendwie erwähnt gehabt, weil es halt irgendwie eine Live-Übertragung war und diesbezüglich haben wir jetzt halt das Ergebnis.
Ja.
Dann Samstag, oder beziehungsweise der Höhepunkt des Wochenends, war sicherlich die Card aus den USA von Showtime. War unter anderem Lemon Peterson in Einsatz gegen Edgar Santana. TKO-Sieg in der 10. Runde, hat sich da den IBF-Titel bzw. beide gesichert. Danny Swift Garcia im Hauptkampf, in einem 10-Runden-Kampf gegen Rod Syker durch. Ja, der K.O. war auf jeden Fall schon krass, so, aber der Gegner war halt so fürchterlich unterlegen, es war halt einfach nur so ein...
Also ist eigentlich ist es eine Schande, dass dieser Kampf so gemacht worden ist. Das ist vom... Das auch ist so ein Niveau, was so auseinander liegt. Das ist wie wenn die Bayern den Absteiger der dritten Liga irgendwie kicken müssen. So ungefähr war das Niveau und das ist halt echt
nicht. Oder die deutsche Nationalmannschaft gegen San Marino. Ja, nee, es ist auf jeden Fall. Ich meine, der wurde ja nicht einmal zugelassen von den Verbänden.
Ja.
Weil normalerweise kannst du das mit Kohle regeln.
Ja, und hier haben sie halt.
Die Ranglisten kaufst,
ne? Wir haben das ja mit dem Catchweight gemacht, dass das irgendwie zwei Pfund mehr waren und. Nee, das ist absolut nicht in Ordnung. Und war halt dann auch kein Titelkampf, aber. Also, es ist wie wenn ich ein Schulmädchen verprügel und das geht einfach nicht.
Ja, nee, war wirklich ein Mismatch, sondergleichen.
Ich kann das verstehen nach der Karte, die wir im März gesehen haben von Garcia, wo er halt gegen den Herrera ganz deutlich eigentlich verloren hat, auch wenn die Decision anders ausging. Aber dass man jetzt erstmal gegen jemanden leichten kämpfen lässt, dann spektakuläres K.O. dem dadurch folgen lässt und dann klopft irgendwann Floyd Mayweather an, das ist halt der Plan.
Wahrscheinlich, halt aber kannst du Garcia wirklich auf einem Pay-Per-View verkaufen? Dann muss er wirklich einen großen Namen schlagen. Ich meine, wahrscheinlich kämpft er jetzt gegen Lemon Peterson als nächstes. Dann vereinigen die drei Titel. Und aber da fällt irgendwie der gewisse Name, um sich für einen Mayweather-Kampf zu behaupten.
Ja, ich...
Oder
zu qualifizieren. Also ich habe halt nur das Gefühl, das ist im Moment der Plan. Ich meine, der ist ja auch... Der müsste ja auch bei Al Heyman sein.
Ja, der ist Garcia, bei Al
Heyman. Und dadurch kann der Kampf durchaus gemacht werden.
Garcia hat halt einen richtig guten Namen, auch bei der Prominenz mittlerweile, vor allem bei der Rap-Prominenz. Und es ist schon, leider ist einfach so enorm wichtig, wenn du da außerhalb des Boxes auch einen Namen hast. Den hat er und deswegen wird, glaube ich, nicht Heyman Garcia gegen Mayweather stellen. Der wird den einfach jetzt die Titel vereinigen lassen und dann irgendwann ins Weltergewicht gehen, wenn Mayweather weg ist. Und dann so den ewig halten und als neuen Hype verkaufen. Ich kann es mir nur so vorstellen. Das wär eigentlich geldtechnisch ein dummer Move, Garcia gegen Mayweather, weil der Kampf sich auch nicht so gut verkaufen lässt.
Ja, also ich gehe davon aus, der soll jetzt noch nicht stattfinden, sondern den wollen sie halt jetzt nochmal ein bisschen aufbauen mit ein paar schönen
Kämpfen. Genau, oder wenn
und er halt. Dass man das dann vielleicht als Abschiedskampf von Mayweather irgendwie machen könnte oder sowas.
Oder so, das könnte man sich eventuell noch vorstellen, ja. Genau, ja, als nächstes eventuell gegen Lemon Peterson. Jan, der hat am Wochenende, wie gesagt, auch durch die K.O. in Runde 10 gewonnen. Wen favorisierst du? Garcia oder Peterson? Ich meine, Peterson hat halt natürlich die Probleme wie gegen Matisse und die Nehmerfähigkeiten ist halt schon, ich sag mal, ausnockbar auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall auch ein Wühler, der auch was riskiert. Und wenn du was riskierst, bisschen Druck machst und so, dann kriegt Garcia schon Probleme, also von dem her.
Ja, aber umgekehrt sind da jetzt nicht die wahnsinnig tollen Namen in der History von dem Peterson. Also das Einzige, was ich jetzt wirklich spontan kenne, als jemand, der die Division jetzt so kennt, ist halt Brandon Rios, gegen den er durch Disqualifizierung verloren hatte. Das kann man wahrscheinlich auch anders sehen, dass das nicht in Ordnung war. Weiß ich nicht, aber ansonsten... nee, also ich glaube, das müsste eigentlich der Garcia doch klar gewinnen können, oder?
Ja.
Also im Moment halte ich...
Also Lemon Peterson, ne? Also der hat...
Dann habe ich gerade den falschen Peterson geschaut. Ja, dann, genau, ja. Ich habe natürlich keine Ahnung.
Man merkt es wieder. Absolut kein Problem. Nein, ist doch absolut kein Problem. Kann man sich immer mal vertun. Das ist der Peterson, der wo auf der Karte mit drauf war. Den Der, wo
Ja,
auch.
die, da ist auch, da ist noch ein Anthony Peterson drauf. Der ist auch in der Gewichtsklasse
Genau, Anthony
unterwegs.
Peterson ist auch sein Bruder. Sie schauen sich auch zum Verwechseln ähnlich, lustigerweise.
Deshalb
Der
habe
hat
ich das
tatsächlich,
gerade verloren.
gegen Rios durch Aufgabe damals verloren. Aber hier, Lemon Peterson ist eigentlich so. Der
Ja,
Candle-Holt-Kampf war recht überraschend gegen
ich nehme
Anthony.
das zurück, ja, dann, wenn ich mir die Namen anschaue, das sieht schon ein bisschen besser aus.
Ja, der ist nicht so schlecht. Also gegen Caio, der Kampf in der 12. Runde K.O., der war richtig gut. Vielleicht sein bester Kampf in seiner Karriere. Gegen Victor Manuel Caio, also das war richtig stark gegen Khan. Okay, viele sagen, es war eine Robbery, aber es war verdammt eng am Ende des Tages, weil Khan einfach selber schuld war. Gegen Kendall Holt war gut, gegen Matisse ist er halt in die linke Hand reingelaufen. Vorbei, ausgenockt, ja egal. Aber es ist auf jeden Fall wieder zurückgekommen, hat seinen IBF-Titel wieder und ist jetzt nicht so schlecht gegen.
Ja, nee, dann ist es echt schwer, das jetzt zu beurteilen, weil, wie gesagt, Garcia hat halt schon ein paar schlechte Kämpfe jetzt hinter sich, die jetzt nicht so sehr für ihn sprechen im Prinzip. Die er zwar offiziell gewonnen hat, aber aus denen man eigentlich nicht den Schluss ziehen kann, dass er jetzt wirklich so wahnsinnig der wirklich Weltbeste ist.
Richtig.
Und dann.
Richtig. Könnte eventuell schon ein Kampf auf Augenhöhe sein, wobei ich Garcia leicht
Der,
favorisieren würde, aber.
also der Kampf gegen Santana, der war halt wirklich überzeugend aus meiner Sicht. Also.
War wirklich gut. Ich meine, Edgar Santana
Er ist jetzt auch nicht der beste Gegner, aber
ist
um.
nicht der Beste, aber trotzdem musste er den erst einmal vorzeitig schlagen. Und auch in der Art. Ich meine, war
Ja.
verdient am Ende des Tages und immerhin ein besserer Gegner, wie es Danny Garcia hatte.
Das
Wesentlich
auf
besser.
jeden Fall. Also im
Immer.
Moment.
Ja.
Also wenn man die zwei gegeneinander stellt, dann sehe ich, glaube ich, doch den Peterson im Moment vorne.
Kann auch sein. Kann auch sein.
Aber
Garcia
es
ist.
ist, was, ich glaube, das wird ein enger Kampf.
Ja, auf jeden Fall. Und ein ansehnlicher Kampf. Peterson wird auch.
Ist der jetzt angekündigt oder ist der jetzt
Alle, die wollen
angesagt?
dann beide auf jeden Fall.
Ich meine, es ist ja auch der typische Standard, dass man zwei Boxer, die dann gegeneinander kämpfen sollen, auf der gleichen Karte
Ja,
erstmal.
eigentlich ist ja Victor Postol Pflichtherausforderer von Danny Garcia. Ich weiß ja jetzt nicht, wie das da abläuft mit der Titelverteidigung, Titel, also mit der
Wo haben wir denn Postol denn gesehen gehabt?
Der hat doch den Seljuk Aydin K.O. geschlagen. In diesem
Ja,
Elimination Fight.
das war.
Genau, und der hat ja auch noch Anspruch drauf. Mal sehen, wie das alles verläuft. Also,
Ja, aber
sah
in der
ziemlich gut
Regel
aus.
gehen ja bei den Organisationen die Titelvereinigungen gegen die
Richtig, richtig,
Pflichtherausforderung
richtig.
und dann übernimmt der neue Champion halt die alte Pflichtherausforderung.
Richtig, genau. Deswegen glaube ich auch eher. Ist zwar alles noch ein wenig undurchsichtig, aber ich glaube eher, dass schon Garcia gegen Peterson jetzt als nächstes kommen wird. Gut.
Ja.
Dann war Daniel Golden Giant Jacobs gegen Jared Fletcher noch auf der Card. TKO-Sieg für Jacobs, eigentlich weniger verwunderlich. War eigentlich schon relativ klar, dass er den wahrscheinlich vorzeitig gewinnt. Hat sich jetzt den normalen, Anführungszeichen, BBA Titel oder den richtigen, muss man ja fast sagen, Titel Mittelgewicht gesichert. Nach
Ach,
BBA
wie
was?
schön.
Und ja, kommt man echt durcheinander mit dem BBA Supertitel. Meint man immer, dass dieser BBA Titel nichts mehr wird, aber ist ja das der richtige hier. Der Golovkin hat diesen Fake
Ja.
Titel. Paper Champ.
Nee, nee, das ist der Gedanke ist ja schon, dass der Superchamp irgendwie der bessere sein soll.
Ja.
Aber ja, es ist unglaublich verwirrend und ich glaube, ich habe nachher in den Kampfgerüchten und Neuigkeiten eh nochmal ein Rant darüber, also freuen wir uns noch darauf. Können wir da nochmal drüber sprechen? Da ist nämlich ein Interimtitel noch angekündigt. Und das ist sowas, was mich dann aufregt, wenn es bei der WBA dann gleichzeitig drei Weltmeister irgendwie gibt.
Es ist unheimlich, ja. Was will man dazu noch sagen? Das ist halt einfach heutzutage so. Muss man halt selber wissen, wen man als Weltmeister irgendwie
Ja.
akzeptiert und wen nicht. Vom Papier her ist es wirklich nicht mehr schwer, wenn du wenig einen Namen hast, einen guten Promoter, guten Manager, Weltmeister zu werden. Das ist echt nicht schwer. Ich meine, wir werden es nicht schaffen, aber wenn du ein bisschen Talent hast und so. Siehst ja, im Team ist einfach, da gerät keiner an mehr. 10 Jahre später, du warst Weltmeister, Amen.
Ja.
Ja, Art Jacobs jetzt auf jeden Fall ein Titel. Ich mag ihn, er ist wirklich richtig gut. Also richtig gut. Auch wenn er gegen Fletcher ungewohnt oft daneben geschlagen hat. Wenn er unpräzise gewirkt hat, aber der Typ ist auf jeden Fall richtig, richtig gut, schnell, explosiv. Einen richtig, richtig harten Punch. Es ist interessant, den weiterhin zu verfolgen, und ich freue mich und ich hoffe, dass der Kampf gegen Quillen Ende des Jahres oder Anfang nächstes steigen wird. Aber soll sich der Quillen jetzt endlich mal der Herausforderung stellen?
Und ja,
Ich hoffe, dass der Kampf kommt.
das wäre auf jeden Fall eine gute Sache.
Gut, dann schließen wir den.
Ich hätte jetzt noch einen Kampf, der
Den
in,
kannst du noch hin, kannst du gern.
genau, das war ein Kampf, der in Mexiko stattgefunden hat, nämlich, und zwar im Minimumgewicht.
Den wollte ich jetzt gerade erwähnen. Ich wollte bloß mit der Karte abschließen in den
Ach
USA.
so,
Nö,
ja,
weiter im Minimumgewicht,
also
ja.
im Minimumgewicht in Mexiko hat noch Katsunari Takayama, ein Japaner, gegen Francisco Rodriguez gekämpft. Die beiden sind, der eine ist der WBO-Weltmeister im Minimumgewicht, der andere der IBF-Weltmeister, also ein klassischer Vereinigungskampf. Und wir haben den Kampf vorher nicht erwähnt, aber das ist ein absoluter War gewesen. Und ich bin zufällig drauf gestoßen, eigentlich überall im Internet darüber gestoßen, dass man sich den Kampf unbedingt anschauen müsste, und das habe ich heute noch nachgeholt. Und in der dritten Runde geht halt dieser Japaner zwar zu Boden, aber danach ist das, also die haben eine Pace, die sind in der 12. Runde noch so aktiv gewesen wie andere Leute in der ersten Runde. Und das war unglaublich, was die ausgeteilt haben, was die eingesteckt haben. Es ist echt ein großartiger Kampf, und das ist ein echter Fight of the Year-Kandidat gewesen. Und den sollte man sich echt anschauen. Ich habe ihn leider nur auf mit mexikanisch, also spanischen Untertitel, spanischen
Kommentator?
Kommentar gehört, aber das war jetzt auch nicht weiter tragisch.
Ach, da oder kannst du selber bilden.
Das Urteil in dem Kampf kann man sich selbst bilden. Der Rodriguez hat deutlich gewonnen aus meiner Sicht. Ich habe nicht allzu viele Runden dem Japaner gegeben, aber nicht, weil einer von dem schlecht gewesen wäre, sondern weil der Rodriguez doch nochmal eine spürbare Nummer besser war. Also, es ist für mich eigentlich eine Gewichtsklasse, die mich normalerweise gar nicht interessiert. Und dann habe ich überraschend festgestellt, dass die beiden gerade mal von der Größe so groß sind, dass sie gerade mal minimal über das oberste Seil des Ringes hinausgeragt haben.
Ist schon
Also,
witzig,
das
ne? Und
ist
stellen sich die
schon.
Köpfe ein. Aber ja. Vielleicht kämpft jetzt dann einer von denen zwei gegen Ali Raimi. Traut sich einer kämpfen gegen den Hero aus Jemen. Gegen den Potty Puncher. Spaß beiseite.
Naja.
Minimumgewicht ist halt schon auch eine Gewichtsklasse, wo du nicht so viel Kohle verdienen kannst.
Ja, wenn man sich das anschaut, da kämpfen im Jahr sind da 250 Kämpfer irgendwie aktiv
Das
in
sind
der
die Top-Camper.
Gewichtsklasse, und das ist halt dementsprechend auf einem nicht wahnsinnig hohen Niveau, wobei die zwei jetzt wirklich gut
Ja, da
waren.
gehen die Top-Camper zum Teil noch arbeiten, ne? Also, das darf man nicht vergessen beim Minimumgewicht.
Und ja. Das glaube ich durchaus. Ja, aber es war echt ein Kampf, der sich anzuschauen lohnt. Also, ich glaube,
Finde
die
mal gespannt.
behalte ich auch beide im Auge. Das
Kann immer nicht schaden.
kann auf
Vor
jeden
allem, wenn
Fall
man
nicht
solche
schaden.
Kämpfe immer sieht. wo man die Namen, also so ist mir früher aufgegangen. Ich habe damals irgendwie, war damals noch, ich weiß den Sender nicht mehr. Der hat früher immer übertragen aus Mexiko, mitten in der Nacht, an einem Freitag, immer auf Samstag. Es war eine, also war einfach ein Ring aufgebaut, mitten in einer mexikanischen Stadt im am Marktplatz. Sind die Leute mit Einkaufs daneben vorbeigelaufen. Und da hat Brandon Rios damals drauf gekämpft, im dritten oder vierten Profikampf. Und der hat damals so unfassbar den Gegner verkloppt, dass ich mir gedacht habe, okay, den behältst du zwingend im Auge. Und ja, sie, jetzt war das schon mal Weltmeister. Er war unfassbar, die Veranstaltungen waren unfassbar. Da hast du einfach reingehen können. Da sind die Leute zum Teil in die Geschäfte daneben gelaufen noch.
Ja, das habe ich mal, das habe ich irgendwann mal in der Doku über Boxen nach dem Weltkrieg in Japan gesehen, dass die dann auf diesen, auf Marktplätzen und so gekämpft haben. Also wirklich, ja, öffentlich zugänglich. Und
das fällt einfach. Freiluftveranstaltungen im Boxen, das gibt's viel zu selten, leider. Leider. Ja. Ich meine, es ist natürlich auch saugefährlich für einen Veranstalter, wenn es regnet. Er ist so viel Kohle im.
Ja.
Nein. Deswegen kannst du es halt nicht auf lange Sicht planen, weil du weißt halt einfach nicht, wie es mit dem Wetter ist. Ist halt echt schade, aber so, ah, so richtige Weibe. Ich kann mich noch an einen Kampf erinnern, das war auch so coole Veranstaltung. Das war der letzte Hopkins-Gegner, wo der Hopkins vereinigt hat, Schumanov. Schumanov gegen irgendeinen so Ukrainer war das damals. Das war auch, der Kampf war auch echt relativ stark. Das war Uzelkov gegen Schumanov. Das war auch eine Freiluftveranstaltung. Aber vielleicht, wenn ihr wirklich nichts zu tun habt, könnt ihr Uzelkov gegen Schumanov einmal in YouTube suchen. Das war echt eine geile Location. Der Kampf war an sich auch echt stark. Also, war echt gut. Ja, das ist so viel zum Thema Veranstaltungen. Nachbericht ist jetzt eigentlich nicht mehr großartig was zum Besprechen. Kampfgerüchte, News machen wir dann. Gehen wir in die Vorschau auf kommendes Wochenende.
Okay.
Gehen wir auf die ARD-Veranstaltung. Die ARD überträgt ja mal wieder. Sauerland macht mal wieder was in Deutschland. Die zwei jungen Gebo-Brüder auf der Card, aber Gebo jetzt auch offiziell bei Sauerland Promotions gesigned. Kämpft hier gegen Attila Balco und sein größerer Bruder Noel Gevor im Cruisergewicht gegen Ismail Abdul. Kein schlechter Gegner, nicht so schlecht für einen Aufbau. Ein neuer Gevor ist schon wirklich nicht schlecht. Da bleibt wirklich abzuwarten, wie den ihr Weg geht. Also sehr, sehr interessant. Sehr, sehr interessant. Dann Stefan Hertl, der Olympiateilnehmer, gegen Oleg Fedotsov.
In der Profi-Premiere.
Genau.
Also der Kampf ist wahrscheinlich an sich nicht besonders interessant. Aber hier kann man halt mal ein Debüt erleben. Mhm. Und immerhin hat der Gegner eine leicht positive Bilanz von 18 zu 14.
Aber Hertl wird man jetzt ziemlich schnell aufbauen wollen.
Ja, das kann ich schon nachvollziehen. Das ist ja.
Ja, war jetzt so auf jede zwei Monate gleich auf einer Karte sein. Gut, schon, dass der bis zu 6-7 Kämpfe jetzt im Jahr macht.
Ja.
Nächstes Jahr um die Zeit hat er 8 Profikämpfe, bin ich mir sicher.
Ja, das ist ja auch nicht mindestens so tragisch. Also im Moment kann man das ja. Also gerade so in der Anfangszeit, wenn man die gegen leichte Gegner stellt, dann kann man das ja auch machen. Sobald die Gegner sich halt wehren, brauchen die Kämpfer halt auch ein bisschen Erholungszeit.
Mhm. Jetzt Tyron Zeuge gegen Barker Barakat. Barakat war schon mit vielen Leuten in den Ring. Markus Nader fällt mir spontan ein. Gebor, gegen den er aber Stritten gewonnen hat. Dann mit George Groves, auch 2 Runden lang im Ring. Jetzt gegen Tyron Zeuge. Ist eigentlich, ja, etwas leichterer Kampf für Zeuge. Ich denke schon, dass er den Kampf gewinnt. Wahrscheinlich auch vorzeitig. Ich sag mal, bis zur sechsten Runde wird er den Kampf für sich entscheiden. Die Gewichtsklasse ist auch nochmal höher. Baccarat kommt eigentlich aus dem Mittelgewicht.
Ja.
Gut. Dann.
Aber immerhin geht's um den IBF International Super Middleweight Titel. Also schon was ganz Tolles.
Ach genau, ein Supermittel ist der Kampf. Ja gut, geht ja noch. Ja. Warum war ich jetzt auf halb Schwergewicht? Überzeug ihn dann mal kurz sagen, halb Schwergewicht?
Ich wüsste nicht. Ach doch, so einen Kampf hat er mal gemacht. Mhm. Aber das war sein vierter Profikampf. Das kann man jetzt, glaube ich, vernachlässigen.
Warum hat sich der vierte Profikampf bei mir eingebrannt? Ist da was passiert? Gegen wen hat er da gekämpft?
Da hat er gegen Martingo Kinderle gekämpft.
Okay, also habe ich noch nie gehört den Namen. Wie ging der aus, der Kampf?
Eine Decision nach 6 Runden.
Oh,
eindeutig.
Ja. Oh, okay. Nee, also dann liegt da irgendein Zoom vor von mir.
Das sind halt Gewichtsklassen, die auch nicht so weit voneinander entfernt sind. Da kann man schon mal ein oder neben liegen.
Richtig. Schlimm wäre es gewesen, wenn Heavyweights kämpfen gegen Wälder. Dann auf der Sauland kann ich, weiß jetzt gar nicht, Kuichai Cat kämpft auf jeden Fall. Ist der Kampf live in der ARD? Hast du da irgendwie was gelesen? Oder kommt dann nur Aslan gegen Hernandez live?
Weiß ich ja, das auch. Gehe davon aus, dass wieder drei, vier Kämpfe vorher noch gezeigt werden. Also wahrscheinlich die ganzen Titelkämpfe werden wahrscheinlich auf jeden Fall vorher noch gezeigt werden. Und Hernandez und Aslan wird live sein. Es könnte sein, dass dann Kulkai und Zeuge vielleicht erst im Nachhinein gezeigt werden. Das weiß ich jetzt echt nicht. Wahrscheinlich, wenn man es live sehen will, muss man halt Box Nation über ein VPN schauen. Der Klassiker für sowas. Ja, aber ich finde, ansonsten kämpft jetzt Golden Jack Kulkai gegen Israel Real. Und das ist jetzt ein Kampf um den europäischen Titel, also schon ein Aufstieg für einen Jack Kulkai.
WBA Intercontinental. Zeugs, Dings, Bums ist auch mit vorhanden in dem Kampf, aber ist eigentlich nicht der Rede wert. Isaac Real, der Mann aus Spanien, war eigentlich immer unterm Radar. So, ich habe ihn auch nicht wirklich auf dem Schirm gehabt. Geht mit einem 9:0 Rekord nach Italien gegen Emanuele Della Rosa.
Und soll dort eigentlich nur umfallen.
Und soll einfach nur umfallen. Und Della Rosa hat gegen Sebastian Spick damals ganz, ganz hauchdünn verloren. Punkte. Vergessen. Und knockt ihn einfach in der 8. Runde aus. Und so schnell geht's. Schwuppsdiwupps. Sauerland sieht es. Sauerland verpflichtet ihn. Oder eventuell, eventuell ist es sogar so, dass er den Titel da gewonnen hat und jetzt gegen Kutscher verteidigt. Genau, so schaut's aus.
Ja.
Genau, aber Kutscher hat auch mal einen Europa-Titel gehabt. Sag mal, was ist denn heute los?
Ich glaube, der Kulkai hat diesen Interkontinentaltitel.
Richtig, richtig. Quasi eine Vereinigung.
Naja,
nicht schlecht. Ich meine,
also ist auf jeden Fall ein schöner Kampf für einen Kulkai auch.
Ja, ja, viele Amis meinen, der Kulkai verliert durch K.O. Aber kann man nicht, glaube ich nicht.
Da bin ich mal gespannt.
Ich sag, Kulkai gewinnt nach Punkten.
Also, es ist ein Kampf, der auf jeden Fall wahrscheinlich sehenswert ist, oder? Also, ist ein Kampf von zwei Leuten, die jetzt mal nicht so weit auseinander liegen, das ist ein totales Mismatch wäre.
Also wenn der letzte Sieg vom Real nicht wäre, dann würde ich sagen, ist ein Mismatch.
Ja, aber durch diesen Sieg
Eben nicht, richtig.
Genau, also das ist schon hochinteressant, der Kampf dadurch geworden.
Kommen wir zum Main Event. Ein Cruisergewicht mal wieder. Juan Pablo Hernandez, der Weltmeister in der IBF, verteidigt seinen Titel gegen den allseits bekannten Firat Arslan.
Ja, was soll man zu dem Kampf sagen? Der Vorteil für Sauerland ist, egal wie es ausgeht, sie behalten den Weltmeister.
Ja.
Aber umgekehrt muss man sagen, eigentlich hat Firat Arslan gerade erst gegen Hook verloren. Und ich weiß nicht, was ihn jetzt eigentlich dazu berechtigt, gegen Hernandez zu kämpfen. Also so einen Kampf sollte man sich ja theoretisch irgendwie noch verdienen müssen. Und deshalb ist das schon irgendwie seltsam. Umgekehrt ist Arslan wahrscheinlich besser, als irgendein Taxifahrer aus Argentinien kommen zu lassen.
Das ist richtig. Weil man halt, denke mal so vom Prestige, von der Stimmung her, ist auf jeden Fall viel interessanter, wie wenn der Argentinier irgendwie kommt.
Ja. Selbstverständlich. Das ist natürlich, also es ist eigentlich schon ein tolles Duell für Deutschland. Das sind zwei Namen, die man in Deutschland beide kennt. Es ist wahrscheinlich ein ganz guter Kampf, wenn auch nicht der beste Kampf, der da machbar wäre. Immerhin wäre hier auch mal eine Vereinigung denkbar. Aber ich glaube nicht, dass das so schnell bei Sauerland passiert. Da verliert man ja irgendwie dann doch einen Weltmeister.
Was jetzt überhaupt nochmal, dass Sauerland eine Vereinigung auf die Beine stellt, wenn der ARD-Ding jetzt irgendwie erlischt?
Ja, wenn sie so vielleicht den ARD-Vertrag retten könnten. Aber ich glaube es nicht wirklich, dass das...
Glaubt's auch nicht, dass sie das irgendwie noch hinkriegen. Ich meine, ich würde es mal auf der einen Seite wünschen.
Ja, natürlich.
Aber auf der einen Seite ist es halt einfach halt einmal das Maß übergelaufen.
Ja, ich habe jetzt... Wollen wir noch über den Kampf reden?
Ja, können wir machen, klar.
Ansonsten habe ich nämlich die Woche irgendwo gelesen, jetzt stellen sie sich halt vor, dass im Prinzip die einzelnen Kämpfe dann im Prinzip an die ARD oder an Sat.1 immer verkaufen wollen. Also von Karte
ja
zu Karte. Und das ist eigentlich das Richtige.
Halt, ja, du machst dich halt auf der einen Seite vom Sender abhängig. Das heißt, es werden wahrscheinlich bessere Kämpfe zustande kommen. Wird auch, denke ich mal, umsetzbar sein. Aber ob das wirklich fix ist und trockenen Tüchern ist?
Nee, ich glaube, das ist jetzt die... Sie gehen davon aus, dass sie ihre Flatrate einfach nicht mehr bekommen. Und dann wollen sie dieses Konzept stattdessen vorstellen. Und ja. Ich glaube, das wird seltener dann Veranstaltungen geben, aber dafür qualitativ etwas besser. Und ich glaube, damit können wir, glaube ich, auch leben.
Bevor sie ganz weg sind, dann lieber so.
Ja.
Sehe ein, ja.
So, aber...
Gut, gehen wir aufs Sportliche nochmal. Hernandez gegen Arslan. Ich mag es kurz und bündig. Ich favorisiere Hernandez. Hernandez ist zwar nicht so robust wie Arslan. Ich würde Arslan schon mehr Kämpferherz auf jeden Fall unterstellen. Er ist auf jeden Fall auch mehr der physische Typ. Und Hernandez ist schon... Ich würde sagen, Hernandez hat mehr Power. Hernandez ist schneller.
Und wahrscheinlich technisch der bessere Boxer.
Richtig, also die Trümpfe hat eigentlich Hernandez in der Hand.
Aber umgekehrt...
Er muss sich einfach bewegen in dem Kampf.
Wie steht's denn um die Gesundheit vom Hernandez? Er hat ja Anfang des Jahres, irgendwie April, Mai, war er eigentlich für eine Karte angesetzt, wo er dann kurzfristig ausgefallen ist. Dann sollte Marco Hook einspringen, dann ist der auch krank geworden und dann ist die ganze Karte abgeblasen worden.
Genau, ja, aber ich vermute mal, wenn er jetzt... man würde ihn nicht in den Ring stellen, wenn es wirklich gehen würde. Würde Wegner nicht tun. Außer wie gegen Abraham, aber damals mit der Hand irgendwie, aber das können sie sich jetzt nicht nochmal leisten vor der ARD.
Ja, das denke ich eigentlich auch.
Vermute, Hernandez wurde ja auch schon abgeschrieben beim Alexejew-Kampf, hatte ich dann gesagt, irgendwie. Aber gegen Alexejew hat er wirklich gut ausgesehen.
Ja, das
Ein
fand ich
Alexejew
auch,
einfach
das war aus meiner Sicht ein ganz deutlicher
weggeblasen. Easy.
Kampf.
Easy Work war das. Easy Work. Also,
Ja.
sowas von Easy Work. Hätte ich nicht gedacht. Und genau so boxt er das, wenn er es ausspielt. Dann in Kombination mit seiner Power, seiner Schnelligkeit und die Beweglichkeit, dann hat Aslan nicht den Hauch einer Chance. Aber wenn Hernandez stehen bleibt und Aslan es schafft, sich in den Innenfight zu wühlen und es einfach so durchziehen kann, dann könnte natürlich das Szenario auftreten, dass Aslan das Ding für sich entscheiden könnte. Also liegt am Hernandez, wie ist Hernandez drauf? So gut drauf macht das, lässt es sich auf irgendwie Keilerei ein und so, weil die Nehmerfähigkeiten sind halt schon bei Aslan besser wie bei Hernandez.
Das stimmt wahrscheinlich.
Also ich gehe mit einem Punktsieg vor Hernandez, sage ich jetzt nochmal. Sie 8 zu 4 Runden, 116, 112 in den Dreh. Vermutlich, vermute, dass Aslan am Anfang relativ gut mithält und dass es Hernandez dann einfach ab der zweiten Kampfhälfte dann klar für sich entscheiden wird. Das ist mein Tipp.
Und hältst du ein K.O. nicht für möglich? Also so ein spätes K.O., so 10., 11. Runde irgendwas gegen Arslan?
Nee, glaube ich nicht. Weil Hernandez einfach nicht so viel riskiert wie Hook. Gegen Aslan musst du riskieren, musst du sehr, sehr viel machen. Du kannst ihn zermürben.
Okay.
Aber Hernandez macht es einfach nicht. Hernandez hat jetzt auch nicht so. Nee, Hernandez ist nicht der überfallartige Boxer, sondern er versucht einfach die Gegner aus einer gesicherten Defensive zu beeindrucken bzw. auszunocken. Das sind
Ja.
einzelne Hände. Und da Aslan der Typ ist mit der Doppeldeckung, wird es einfach relativ schwer mit einzelnen Händen den auszunocken. Doppeldeckung.
Ja.
Leute, musst du einfach wie Hook mit einer gnadenlosen Workrate und mit einem gewissen Risiko verbunden kannst du den da außen mit Einzelhände dann eher Glücksschlag. Glaube aber nicht, dass er den landen wird. Ich sag verdient Hernandez nach Punkten.
Okay. Also mein Gefühl sagt mir irgendwie, dass das halt einen späten Knockout bringen könnte. Aber das ist halt schwierig zu verifizieren. Ich glaube auf jeden Fall auch, dass Hernandez den Kampf deutlich gewinnen sollte. Und wie genau sehen wir dann?
Sehen wir dann, ist ja auf jeden Fall
Ist
schön.
auf jeden Fall eigentlich eine der besseren ARD-Karten der letzten Zeit. Muss ich schon so sagen.
Ja, aber es halt relativ ausgeglichen ist.
Und
Es ist
ich
relativ,
denke,
es ist halt ziemlich.
also man kann nicht an so vielen Stellen wirklich hervorsagen, wie der Kampf wohl ausgehen wird, wie sonst immer ist. Und daher. Na gut, bei den zwei Gevor-Brüdern und Tertel gehe ich schon klar davon aus, wie der Kampf ausgehen wird.
Ja klar,
Und
aber
die anderen
Kulitschai
sind
ist schon ein
schon
bisschen
enger.
Spannung. Ja, Kulitschai ist ein bisschen Spannung auf jeden Fall vorhanden. Und Hernandez gegen Aslan kommt es halt darauf an, wie ist Hernandez drauf und dann wird man sehen.
Tja.
Live in der ARD am Samstag. Dann live auch von D-Max. D-Max überträgt ab 3 Uhr die Showtime-Card aus den USA mit den, ich glaube, vier Kämpfe übertragen sind. Deontay Wilder gegen Jason Gavin. Jan Bayern gegen oder Deutschland gegen Luxemburg. Aber die Reserve von Luxemburg, weil die erste Mannschaft konnte dann reisen.
Und aber die U21, oder?
Genau. Und da
Frauenmannschaft.
richtig, aber nicht die erste Mannschaft, sondern die Reservemannschaft.
Ja.
Okay,
Nee,
also
also es
Deontay
ist.
Wilder durch K.O. in der zweiten Runde.
Sorry, erste Runde.
Nein, zweite. Ich sag zweite.
Ich sag jetzt mal erste Runde. Aber es ist. Nee, also es ist totales Mismatch. Umgekehrt ist der Hintergrund von dem Kampf Deontay Wilder, will ein Dreivierteljahr inaktiv sein, bevor es endlich mal gegen, zum Kampf gegen Stiverne kommt. Sondern nochmal ein schönes K.O. mitnehmen und Stay Busy Kampf machen und dann ist halt kurzfristig dieser Jason Gavin ausgegraben worden. Der Kampf wird kurz sein. Wir sind uns jetzt nur einig, wie kurz. Mehr braucht man dazu nicht zu sagen.
Dann mein Lieblingskämpfer mit dem Lieblingsnamen Omar Figueroa gegen Daniel Estrada. Ist auch angesetzt auf der Card. Wird auf jeden Fall auch ein lustiges Matchup. Beide relativ offen. Haben nicht so viel von Defense verhalten. Und von dem her wird spektakulärer Kampf, wo sich aber dann wahrscheinlich über die Runden gehen wird. Und Upset-Potenzial liegt jetzt auch nicht groß in der Luft. Also auf gut Deutsch, ich glaube nicht, dass Estrada den Kampf für sich entscheiden kann. Oder Figueroa nach Punkten. Dann das Co-Main-Event. Kommt zum Rematch zwischen den WBC-Titelträger Sakubika und Anthony Durrell. Der erste Kampf war unentschieden, war wirklich ein relativ spektakulärer, ansehnlicher und abwechslungsreicher Kampf. Das wird uns auch im Rematch geboten sein. Ich favorisiere hier wahrscheinlich Bika.
Ja.
Durrell ist bei weitem nicht so gut wie sein Bruder Andre. Im ersten Kampf hat er es relativ gut gemacht, wie gesagt, aber Bika fand ich im ersten Kampf jetzt nicht wirklich so berauschend, hat auch nicht so viel gemacht wie sonst. Ich glaube, Bika kann hier nochmal eine Schippe drauflegen und wird sich den Kampf sichern durch späten K.O.-Sieg.
Ja, das kann durchaus sein.
Dann kommen wir zum Hauptkampf. Sean Porter gegen Cal Brook. Verdammt guter Kampf in meinen Augen. Porter ein bisschen überbewertet, meiner Meinung nach. Cal Brook ein bisschen unterschätzt.
Nee, aber es sind noch zwei wahnsinnig gute Welterweltkämpfer. Die haben bis jetzt beide noch nicht verloren. Die sind beides absolut Weltspitze. Man kennt sie jetzt nicht ganz so gut wie die ganzen Namen, die halt jetzt seit gefühlten Jahrzehnten sich in dieser Gewichtsklasse rumdrängeln. Aber im Prinzip sind das richtig gute Namen und das ist eigentlich ein Kampf, auf den man sich nur freuen kann.
Cal Brook hat halt oft Kämpfe gehabt, wo er nicht so gut ausgesehen hat. Aber ich glaube, dass er verdammt eng wird, der Kampf.
Ja, ich kann verdammt auch eng und ich kann mir auch nicht
kann man auch vorstellen, dass den Kampf gewinnt. Kann ich nicht vorstellen.
Beides absolut möglich.
Ja.
Boah, und wenn der Kampf gut ist, also wenn der jetzt nicht total enttäuschend aussieht, kann ich mir vorstellen, dass das eventuell der Mayweather-Kampf im Mai dann sein könnte. Der Sieger.
Eventuell.
Es gibt zwar jetzt natürlich die Gerüchte, dass der Kampf, den alle seit 5 Jahren sehen wollen, da
kommt. Warte mal, ich lege mich schnell vorher hin und schlaf weg mich danach.
Aber,
Ja, das Mayweather gegen Pacquiao eventuell im Mai kommt. Irgendwie habe ich es im Gefühl, dass es kommt. Ich habe es irgendwie.
Also, ich könnte es mir jetzt echt vorstellen, es wäre ganz cool, aber ich halte das hier im Moment für die realistische Option. Und wenn die.
Also, gewinnt Cal Brook gegen Sean Porter, dann kannst du dich. Aber kannst du dir ziemlich sicher sein, dass Brook gegen Amir Khan kommt.
Das wäre natürlich auch eine Option, das wäre das große lokale Duell von zwei britischen Superboxern.
Gewinnt Sean Porter, wird man irgendwie dann gegen Keith Thurman irgendwann kämpfen und nicht gegen Mayweather. Weil Schwarz gegen Schwarz verkauft sich auf Pay-Per-Views halt einfach leider nicht so gut. Auch wenn die Kämpfe gut sind, aber Mayweather macht gegen Brook einen Kampf. Gegen Sean Porter. Und,
Das sehen wir dann aber einfach mal.
Ich tendiere irgendwie zu Cal Brook. Ich kann es nicht einmal so wirklich begründen. Vielleicht, weil er ein bisschen größer ist. Porter gegen Malinati war natürlich schon beeindruckend, ey. Aber gegen Alexander auch. Aber ich habe es schon so oft im Podcast gesagt, gegen Alfonso Gomez, der Kampf geht mir nicht aus dem Kopf, und gegen Julio Diaz, der erste Kampf, geht mir auch nicht aus dem Kopf. Also das war schon, das war nicht wirklich so besonders. Der ist nicht so besonders. Nee.
Ja, ich kann das auch wirklich wahnsinnig schwer einschätzen, wer den jetzt wohl gewinnen wird.
Ja, ich glaube,
da tue ich mir wahnsinnig schwer. Ich glaube jetzt mal, dass der Weltmeister seinen Gürtel behält, aber das irgendwie sinnvoll begründen zu können, kann ich gar nicht. Das ist ein Kampf, der ist aus meiner Sicht sowas von eng.
Ja.
Ich freue mich wahnsinnig drauf und ich glaube, ich werde mal nach einer Weile wieder mal eine Nacht wach bleiben.
Und ja, vor allem bei D-Max. D-Max.
Ja, das ist kommt natürlich noch dazu, den kann man sich auf D-Max anschauen. Und das ist doch auch eine schöne Sache, die sollte man schon mal unterstützen, wenn sie sowas zeigen.
Ja, dann das haben wir es mit die vorbildlichen Ausarbeiten, da gehen wir noch ein wenig in die Kampfgerüchte und News.
Ansonsten, ich würde vielleicht noch erwähnen, auf der Karte soll noch Callum Smith kämpfen, der im Supermittelgewicht unterwegs ist und als absolutes Talent gilt. Der hat im Moment aber keinen Gegner, ich weiß nicht, ob der abgesprungen ist oder...
Er kämpft gegen den berühmt-berüchtigten TBA.
Ja, und...
Der hat noch nie verloren, TBA.
Ja, er ist aber auch noch nie zum Kampf angetreten.
Ja gut, stimmt. Nee, ja, muss man sehen, wird wahrscheinlich kurzzeitig nichts Großartiges verpflichtet.
Aber umgekehrt, das ist auch jemand, den man im Auge halten sollte, richtig, aus meiner Sicht. Also wenn man den Kampf zufällig auch noch sehen könnte, dann sollte man sich den auch nicht entgehen lassen, finde ich jetzt.
Gut, dann kommen wir jetzt zu den Kampfgerüchten und News. Und zwar Guillermo Rigondeau ordered to defend WBO title against Chris Avalos. Jan, wo hast du das gehört?
Ich glaube, ich habe es auf Boxen. Wo habe ich denn auf Boxing gesehen? Wahrscheinlich mitbekommen.
Also wäre kein schlechter Kampf auf jeden Fall, aber wird Rigondeau auf jeden Fall machen.
Ja, davon gehe ich aus. Ich glaube,
ich will ihn einfach gegen Santa Cruz sehen oder so.
Also ich glaube nicht, dass ich es erleben werde, dass Rigondeau verliert, bevor er 40 ist oder so im Moment.
Nö, außer er steigt die Gewichtsklassen sinnlos hoch, dann wird es eventuell mal eng.
Ja, aber im Moment, ich kann es mir wirklich nicht vorstellen.
Ja, aber gegen den Kämpfer auch einer mit einem Namen, das ist das Problem.
Ja, es gibt dummerweise auch nicht viele Namen. Den einen Namen, den es da gab, Donner, hat er halt zerstört.
Jo.
Und sonst ist da nicht viel übrig.
Jo, richtig. Dann Alexander Bobek, den... gegen Carlos Takam am 24.10. in Russland?
Ich gehe davon aus, dass es in Russland ist, das habe ich aber
nicht ziemlich überprüft. Ziemlich guter Kampf. Takam zuletzt einen Sieg über Tony Thompson. Ich favorisiere doch Povetkin, weil Takam ist auch wirklich nicht der schnellste, ist auch in der Defensive jetzt nicht so, ist auch oft lethargisch im Ring. Ich glaube schon Povetkin, nicht durch K.O., aber durch Punkte. Aber gehen wir nochmal näher drauf ein. Auf jeden Fall ganz guter Kampf.
Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch, dass der stattfinden wird.
Ja,
dann also wie gesagt, ich habe inzwischen wieder das Gefühl, dass ein paar schöne Kämpfe in letzter Zeit im Schwergewicht stattfinden. Und das ist jetzt ein weiterer davon.
Dann haben wir noch Latif Kayode. Wird er vom Freddy Roach noch trainiert? Weiß ich gar nicht, glaube nicht mehr. Gegen Luis Ortiz um den WBA Interimstitel im Schwergewicht.
Ich habe das vorhin schon mal erwähnt, dass mich aufregt, dass die WBA einen Supertitel hat, einen Weltmeistertitel hat und dann jetzt auch noch einen Interimtitel hat. Das schreit einfach nach Abzocke.
Ja.
Also ich kann es echt nicht anders formulieren. Also
das schreit.
Ich kann jetzt auch nicht wirklich beurteilen, ob das ein sinnvoller Kampf ist oder nicht. Ortiz hat möglicherweise was in dem Kampf verloren.
Coyote war aber lange der Grusegewichts, der kommende Grusegewichts Super Champ, bis der Antonio Tava gekommen ist und ist der Kampf irgendwie Draw ausgegangen. Freddy Roach hat ihn auch trainiert, hat ihn auch gut. Und dann kam das Unentschieden und dann war er irgendwie weg. Ich glaube, der ist sogar irgendwie war da was mit Doping oder so, aber ich glaube, das ist sein Gegner. Dann hat er ewig keinen Kampf mehr bekommen und dann ist er irgendwie dann ins Schwergewicht gegangen. Ja, und jetzt der Kampf gegen Luis Ortiz. Das ist kein schlechter Coyote, das ist echt gut.
Okay. Ja, auf jeden Fall gibt es dann halt drei WBA-Titel. Ja. Ich nehme ja dann an, dass der Sieger aus diesem Kampf mit dem Sieger aus Povetkin Takam in nicht so ferner Zukunft vereinigen wird. Dann ist Povetkin nach wie vor der Weltmeister dort.
Genau.
Und dann ist vielleicht Klitschko bis dahin im Ruhestand und dann ist Povetkin vielleicht die Nummer 1. Kann ich mir vorstellen, dass es so kommt.
Ja. Gut, dann weiter noch. Adonis Stevenson verteidigt seinen Titel am 27. September und auf Instagram hat er angekündigt, dass er danach einen Vereinigungskampf gegen Jürgen Brehmer machen wird im Dezember oder im Januar. So laut seiner Instagram-Aussage, also sehr, sehr interessant.
Und das ist doch, also ich finde das gerade wahnsinnig interessant, dass in der Gewichtsklasse jetzt dann zwei große Titelvereinigungen im Prinzip anstehen.
Ja.
Einmal Adonis Stevenson gegen Bremer und einmal Kovalev gegen Hopkins, das ist schon klasse. Und wenn dann noch die Sieger davon auch noch vereinigen würden, das wäre schon mal was wirklich Interessantes. Also, irgendwie kann man sich im Moment auf das Leichtschwergewicht wirklich gefreuen.
Ja.
Also, richtig coole Sache, finde ich.
Tyson Fury, genau. Ja, also, auf jeden Fall. Vor allem hast du es dann eventuell auch das Finale, wo dann die zwei mit den Titeln aufeinandertreffen und dann hat derjenige dann alle Titel. Das ist halt auch eine starke Sache, haben wir auch noch mal lang erlebt.
Okay.
Gut, dann Tyson Fury gegen Derek Chisora ist jetzt am 22. November geplant oder steht fest, beziehungsweise kommt am 22. November, wenn nichts dazwischen kommt, in Anführungszeichen.
Okay.
Und des Weiteren noch geplant, Ruslan Provatnikov gegen Brandon Rios könnte demnächst auch kommen.
Ja, es wäre ein fairer Kampf von zwei Leuten, die
schon viel genommen haben in ihrer Karriere.
Viel genommen haben und gerne viel Austausch teilen. Also
ja.
Kann man sich anschauen, aber eigentlich würde ich mir wünschen, dass beide solche Kämpfe gerade nicht mehr unbedingt machen.
Ja.
Das geht gerade bei Rios ganz stark auf die Gesundheit, beim Provotnikov kann ich es nicht so sehr beurteilen. Also man muss nicht alles wegen ein bisschen Geld machen.
Nee, ja.
Also, was nützt dir, wenn du tolle Kämpfe gemacht hast, die Fans glücklich gemacht haben, aber dafür halt mit 35 eigentlich ein Pflegefall bist?
Richtig.
Also damit kann man auch nicht mal so viel anfangen. Ist jetzt meine Meinung. Ich glaube, andere sehen das anders. Andere sehen es wiederum genauso. Es wird spektakulär werden. Es wird blutig werden. Und wer den Kampf gewinnt, keine Ahnung.
Ja, der darf den nächsten War. Und der, wo verliert auch. Ja.
Ja.
Dann sind wir durch mit der Ausgabe Nummer 83. Vielen Dank fürs Zuhören mal wieder. Vom ganzen Box-Podcast-Team selbstverständlich. Ihr könnt uns auf YouTube verfolgen, selbstverständlich auch auf unserer Homepage boxpodcast.de. Auch zu erreichen auf iTunes, da könnt ihr uns auch bewerten oder mal teilen. Selbstverständlich auch im RSS-Feed für Android-Phones erreichbar. Und das Ganze natürlich auch als Download auf unserer Homepage. Irgendwelche Fragen, Anregungen, Kritik oder wenn ihr mal mitmachen wollt oder irgendwas, schreibt uns einfach an, kontaktiert uns. Es ist auf unserer Homepage möglich, in Facebook auch auf unserer Seite möglich. Es ist gar kein Problem. Wir bedanken uns dann fürs Zuhören und bis nächste Woche zur Ausgabe Nummer 84. Dankeschön, Servus.
Bis dann.